Können Sie sich etwas Schöneres vorstellen, als überschwängliche Freude zu erleben? Freude, die Sie als ganzen Menschen in Anspruch nimmt, vom äußersten Haarzipfel bis zur kleinsten Zehe hinunter. Einfach Freude. Freude, die durch alle Poren hindurchdringt. Freude, die zum Jauchzen und Jubeln Anlass gibt. Freude, die viele Menschen suchen und ihr nacheilen, auch gestern. Was wollen diese vielen Menschen? Freude wollen sie eigentlich. Freude, Höhepunkt im Leben. Es macht schon Freude, jemandem zuzusehen, zu beobachten, der sich freut. Freude hat es sogar an sich, dass sie, wenn man sie teilt, wächst. So wie es heißt, geteilte Freude ist doppelte Freude. Kauft jemand ein Kleid und findet das schön und freut sich darüber und dem anderen gefällt es auch, freut er sich doppelt. Gefällt es dem anderen nicht, dann nimmt die Freude ab. Habe ich vielleicht doch etwas Falsches gekauft? Freude kann sogar zu schlaflosen Nächten führen, zum Beispiel wenn eine Ferienreise bevorsteht und man kaum schlafen kann aus lauter Freude und Erwartung auf die bevorstehende Reise. Jeder Mensch freut sich gern. Und nicht wenige leiden in unserer Zeit daran, dass sie sich beim besten Willen nicht mehr freuen können. Kaum etwas mag sie mehr zu erfreuen. Ihr Lebensgefühl ist trist und dunkel. Sie leben in einer finsteren Welt. Theoretisch haben sie alle Mittel, sich zu erfreuen. Sie können sich alles leisten, es mangelt an nichts. Vielleicht ist gerade das das Problem. Aber irgendwie funktioniert es nicht mit dieser Freude. Freude lässt sich eben nicht einfach befehlen. Man kann nicht einfach sagen, jetzt will ich mich freuen und dann funktioniert es, dann freut es sich in mir. Denn jede Freude braucht einen Gegenstand. Jede Freude hat einen Grund. Man braucht etwas, woran oder worüber man sich freuen kann. So freut sich ein Geschäftsmann über einen guten Vertrag, den er abgeschlossen hat. Oder über ein Verkauf oder Einkauf, den er tätigte. Der Börsenhändler freut sich über die steigenden Aktienkurse und das gelungene Termingeschäft. Der Bauer freut sich über eine gute Ernte. Eltern freuen sich über die Geburt eines Kindes. Wanderer freuen sich an der Schönheit der Natur. Viele Gründe zur Freude gibt es in dieser Welt. Und ein Sprichwort sagt, Freude, Mäßigkeit und Ruhe schließt dem Arzt die Türe zu. Freude ist aber nicht nur in der Welt ein Thema, sondern auch in der Bibel wird sehr viel von Freude gesprochen. Denn Gott, der Schöpfer, schuf uns so, dass wir uns freuen können. Das ist sein Werk. Er gestaltete den Menschen als ein Wesen, das sich freuen kann. So ist es nicht verwunderlich, wenn uns die Bibel immer wieder dazu auffordert, wir sollen uns freuen, wir sollen den Teil ausleben, den Gott in uns hineingelegt hat, diese Möglichkeit auszuschöpfen, sich zu freuen. So auch Paulus schreibt er den Thessalonikern, sie sollen sich freuen. Den Vers, den wir heute betrachten, beinhaltet zwei Worte im griechischen Grundtext. Man kann sie so übersetzen, alle Zeit freut euch, oder? Seid alle Zeit fröhlich, wie es Luther übersetzt oder die neue Genfer Übersetzung. Freut euch, was auch immer geschieht. Und dieser Aufforderung des Paulus, zur Freude nachzukommen und sie zu verstehen, müssen wir uns vor Augen führen, dass es Gottes Anliegen ist, dass wir uns freuen. Gott will, dass wir uns freuen. Oder wir könnten es noch viel prägnanter ausdrücken. Gott will uns Freude bereiten. Gott will uns Freude bereiten. Gott selber freut sich übrigens. So lesen wir im Blick auf die wunderbare Zeit, die uns noch bevorsteht, wie Gott durch Jesaja vorhersagt, denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott freuen über dich. Gott wird sich freuen. Oder Zephania, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Gott wird jauchzen vor Freude. Haben sicher schon einige von uns erlebt. Wir erleben das als Schweizer immer so bei uns in den eigenen vier Wänden, dass man vor Freude an die Decke springen könnte. Dann springt man rum im Zimmer, in der Wohnung. Man jauchzt vielleicht sogar und erschreckt dann, wenn man merkt, dass es vielleicht ein Nachbar oder so gehört hat. Was hat der? Ist der im Moment nicht mehr ganz beieinander? Aber Gott wird jauchzen vor Freude. Nur schon diese Vorstellung löst in mir Freude aus. Mein Gott, an den ich glaube, kann jauchzen vor Freude. Unser Gott freut sich. Er kennt die Freude, die uns auch bekannt ist, denn wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Durch die ganze Geschichte Israels wird deutlich, dass Gott sich ein Volk wünscht, das sich freut. Ein Volk, das seiner Freude auch Ausdruck verleiht. Denn er weiß, dass sich Freude nicht einfach so nüchtern leben lässt. So. Einfach eine innere Freude, die dann erst nach viel Graben man irgendwo sieht, da findet man noch ein Funken Freude. Sondern er weiß, Freude muss Ausdruck finden. Freude muss ausgelebt werden können. Geschöpfe, die aus Leib und Seele geschaffen sind, freuen sich mit Leib und Seele. An einem Beispiel aus dem Alten Testament möchte ich dies deutlich machen. Israel wurde verschleppt nach Babel. Eine schreckliche Zeit, über 70 Jahre waren sie unter babylonischer Herrschaft fern von ihrem Land. Und in dieser Zeit führte Israel einige zusätzliche Fastenzeiten ein. Fastenzeiten der Trauer, um sich ihrer misslichen ihrer misslichen und demütigenden Situation zu gedenken. Und dann wurden sie zurückgeführt nach Israel. Und nun wurden diese Fastenzeiten weiter durchgeführt. Aber die Juden überlegten sich dann, ja, jetzt sind wir ja in Israel, müssen wir dann weiter fasten? Sollen wir weiter trauen? Jetzt sind wir wieder zurück in unserem Land. Und sie schickten die Leute von Bethel, Leute zu den Propheten und fragten, muss ich immer noch im fünften Monat weinen und Fasten halten, wie ich es nun so viele Jahre getan habe? Es ist übrigens interessant, diesen ganzen Abschnitt im Zacharia zu lesen. Ich lese nur, oder ich sage jetzt nur, die ganze Schlusspunkt, was Gott dem Volk jetzt antwortet, ist ganz verblüffend. Er sagt nicht, ja, fast nur weiter, es sei alles so schlimm gewesen, ihr seid weiter traurig und denkt nur daran, dass ihr das ja nie vergesst. Nein, Gott sagt, die Fasten der 4., 5. und 7. und 10. Monats, also sie haben im 4., 5., 7. und 10. Monat gefastet, sollen dem Haus Juda zur Freude und Wonne und zu fröhlichen Festzeiten werden. Macht ein Fest. Freut euch jetzt. Es sollen Festzeiten werden. Ich wünsche, dass ihr euch freut und nicht fastet und weint. Doch, liebet Wahrheit und Friede. Sie sollen sich nun freuen, nicht mehr Leid tragen. Sie sollen ein Freudenfest veranstalten, anstatt ein Fasten unter Tränen. Gott möchte ein fröhliches Volk. Nur soll diese Freude in der Wahrheit und im Frieden gegründet sein, nicht wie die Freude derer, die Jesus ans Kreuz führten, als Judas ihnen zusagte, dass er ihnen das Versteck Jesu verraten werde, heißt es, da freuten sie sich darüber. Das ist nicht die Freude, die Gott meint. Nicht die Freude an Ungerechtigkeit. Nicht die Freude an der Unwahrheit. Wir sollen uns von Herzen freuen können, aber in Wahrheit und in Frieden. Freude und Wonne wird dann auch im neuen Jerusalem sein. Dort, wo alle hinkommen werden, die an Jesus glauben. Also ein Blick in die Zukunft gibt uns Jesaja. Freut euch und seid fröhlich immer darüber das, was ich schaffe, sagt Gott. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Da werden viele an das Wort erinnert aus Offenbarung, ich werde abwischen alle eure Tränen. Es wird kein Leid und kein Schmerz mehr sein. Gott will uns in Ewigkeit Freude schenken. Freude wird dann vorherrschen. Freude und Wonne. Schließlich schreibt Paulus, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Das verwirklicht sich nicht in dieser sichtbaren Welt. Sondern das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist auch nicht verwunderlich, wenn Freude im Galaterbrief als eine Frucht des Heiligen Geistes bezeichnet wird. Der Gott, der sich selbst freut, der uns gestaltet und geschaffen hat, schenkt uns durch seinen Heiligen Geist die Freude. Freude, eine Frucht des Heiligen Geistes, das heißt, Gott bewirkt in unserem Leben echte Freude. Und Paulus wünscht den Römern, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude. Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, will seine Geschöpfe erfreuen. Und er bereitete uns eine unüberbietbare Freude. Diese Freude verkündigen die Engel den Hirten. Siehe, sagen die Engel auf dem Feld, ich verkündige euch große Freude. Große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Eine unüberbietbare Freude wird hier kundgetan auf einem Hirtenfeld. Jesaja berichtet über diese große Freude. Wenn Jesus in die Finsternis dieser Welt kommen wird und sein Licht aufleuchtet, so schreibt Jesaja im Kapitel 9, du wächst lauter Jubel. Du machst groß die Freude, vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt oder wenn man ein gutes Gehalt bekommt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange, auf ihrer Schulter und Stecken ihres Treibers zerbrochen. Mit Jesus hat uns Gott das Joch der Sünde zerschlagen. Das Joch, das auf uns Menschen liegt, das wir zutiefst wissen, auch wenn wir gegen außen die besten Leute markieren, zutiefst wissen, wie hilflos das wir sind. Wie schändlich wir sind in unseren Gedanken. Wie sündig wir wirklich sind. Zutiefst wissen, was für eine Leere in unserem Leben ist. Wie trostlos unsere Seele dahin geht. Gott hat dieses Elend der Menschen gesehen. Gott weiß um unsere Verlorenheit, um unsere Unversöhntheit mit ihm. Keiner kann vor ihm bestehen. Alle wir, die Jesus nicht kennen, alle hätten Grund zu trauern. Jede Freude, die der Mensch erlebt, ist zeitlich beschränkt und findet sein Ende. Das Auto, worüber ich mich freue, wenn ich es kaufe, hat die ersten Rostflecken, je nach Automarke, nach 2, 3, 4, 5 Jahren. Die Freude ist schon dahin, weil mein Nachbar schon das neue Modell besitzt. Unsere Freuden sind so vergänglich. Und spätestens der Tod setzt unseren Freuden dann ein jähes Ende, denn der Mensch kann seinem Schicksal nicht entrinnen. Außer Und das ist die größte Freude, außer er wird durch diesen Retter erlöst. Außer er bekommt ewiges Leben. Und das Joch der Sünde über seinem Leben wird zerschlagen. Dieser Retter ist Jesus Christus, der sich an unserer Stelle stellvertretend für uns richten ließ. Unsere Schuld, deine und meine Schuld, hat er auf sich genommen. Und wer jetzt das glaubt und ihm nachfolgt, der wird gerettet. Wer an Jesus glaubt, hat ewiges Leben. Das ist ein so großartiges Ereignis, dass sogar im Himmel bei den Engeln Gottes eine Riesenfreude ausbricht. Jesus sagt, das sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Große Freude wird sein, weil es keine größere Freude gibt, als dass ein Mensch für Zeit und Ewigkeit gerettet wird und nicht in die Verdammnis kommt. Und wenn du noch nicht an Jesus glaubst und du heute Buße tust und dein Leben Jesus anvertraust, es wird eine große Freude ausbrechen im Himmel bei den Engeln Gottes, weil die Engel sehen, dass jetzt dein Leben für Zeit und Ewigkeit erlöst worden ist. In Sprüchen lesen wir, das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber der gottlosen Hoffnung wird verloren sein. Gehören sie zu den Gerechten, die sich freuen werden, wenn sie das schauen, was sie glauben, wenn sie in die Ewigkeit eingehen, oder gehören sie zu denen, deren Hoffnung im Tod mitstirbt, weil ihre Hoffnung nur auf dieses Leben begrenzt ist, weil mit ihrem Tod die Freude stirbt, weil alle Freude nur im Materiellen dieser Welt gründet. Gottes Wunsch ist es, dass sie sich freuen können, mit einer Freude, die nur er schenken kann und nur schenkt, wenn sie ihm vertrauen, deren Qualität durch nichts in der Welt, durch keine Freude in dieser Welt überboten werden kann. Wenn Sie diese Freude nicht kennen, dann lade ich Sie ein. Lade ich Sie ein, zu Jesus zu kommen und Ihre Sünde vergeben zu bekommen und diese Freude zu erleben. Diese Freude, die Menschen mobil macht, Menschen, die sich bekehren, sich Jesus zuwenden, die einen zu den anderen erzählen ihnen, warum sie wollen die Freude teilen. Und sind dann enttäuscht, wenn sie anderen nicht begreifen. Viele von uns haben das erlebt, auch ich. Was ich also erzählt habe nach meiner Bekehrung, dachte, so eine Freude, das muss doch der andere auch miterleben können. Und man erzählt es weiter und stößt auf stumme Ohren, auf ein Kopfschütteln. Hast du jetzt einen religiösen Knacks bekommen? Oder wo bist du jetzt, in welche Sekte bist du geraten? Und auf einmal merkt man, dass diese Freude zurückgehen möchte. Aber wer das erlebt, Vergebung der Sünden, der wird eine Freude erleben, die diese Welt nie und nimmer geben kann. Wir haben einen Gott, der will, dass wir uns freuen und der uns eine Ewigkeit bereitet, in der wir uns überschwänglich freuen werden. Aber wie sollen wir uns heute freuen? Ist das nicht eine Überforderung, wenn Paulus die Thessaloniker und damit auch uns aufruft, uns alle Zeit zu freuen? Ab und zu, das ging ja noch. Aber alle Zeit, immer? Ist das nicht schon bereits Schwärmerei? Die Thessaloniker hatten sehr schwierige Verhältnisse. Sie wurden von den Heiden und von den Juden bedrängt. Und jetzt? Sollen sie sich alle Zeit freuen? Klingt das nicht wie der Schlager aus Amerika, dessen Text vorwiegend aus 5 Worten besteht? Don't worry, be happy. So gut Deutsch. Hab keine Angst oder ärgere dich nicht, sei einfach glücklich. Das gehört doch heute dazu. Man muss fröhlich und aufgestellt sein, wenn man eine gute Arbeitsstelle bekommen will. So sagen es die Stelleninserate und die Werbung. Freundlich, fröhlich und aufgestellt. Wie auch immer. Wie auch immer. Alle Zeit freut euch. Fast könnte man meinen, es handelt sich um diese Don't worry, be happy Philosophie. Wir ignorieren einfach das, was uns betrüben will und schalten uns um auf ein sogenanntes gutes Gefühl. Und heute ist ja in der Schweiz vor allem alles, drückt man eher mit englischen Ausdrücken aus, das klingt irgendwie besser, auf ein good feeling, also ein gutes Lebensgefühl. Dies wäre aber zu oberflächlich. Dies meint Paulus bestimmt nicht. Dies will uns die Welt verkaufen, als ob man so leben könnte. Und viele Menschen stürzen dann, wenn sie nach dieser Philosophie lesen, ein arg tiefes Loch hinein, was man auch Depression dann nennen kann. Weil man sich nicht einfach nur der Freude willen freuen kann. Man stelle sich nur vor, wenn jemand in Leid irgendwelcher Art getroffen würde, Todesfall oder Unfall, Krankheit, und wir kämen und sagen, freu dich jetzt, nicht so schlimm, freu dich einfach. Das wäre doch schlichtweg taktlos. Paulus selbst fordert die Römergemeinde auf, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Und den Korinthern schreibt er, was in unseren Ohren sehr paradox klingen mag, in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich. Als die Traurigen, aber allezeit fröhlich. Paulus meint eine tiefe Freude, die grundsätzlich unser Leben bestimmt, selbst im Leid. Man muss sich vorstellen, die Thessaloniker waren stark bedrängt worden. Sie mussten viele Entbehrungen in Kauf nehmen. Die Möglichkeit, dass sie dadurch bedrückt wurden und die Freude verblasste, dass sie nur noch ihre Sorgen sahen und sich nur noch darauf konzentrierten, war groß. So ermahnt sie Paulus und auch uns. Sie sollen sich alle Zeit freuen, trotzdem. Denn sie haben allen Grund dazu. Paulus lebte das der Gemeinde vor. Als er mit Silas in Philippi im Gefängnis sah, begannen sie miteinander um Mitternacht zu singen und Gott zu loben. Wer nämlich begriffen hat, was Jesus am Kreuz auf Golgatha für uns getan hat, der hat allen Grund zur Freude und jederzeit. Diese Freude ist nicht darin begründet, dass ich alles Belastende einfach von mir fernhalte und sage, ich darf mir darüber keine Gedanken machen, sonst kann ich mich nicht mehr freuen. Wie eben diese Don't worry, be happy Philosophie, die uns das lernen will. Die Freude ist darin begründet, dass Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha für mich gestorben ist und ich dadurch mit ihm lebe. Paulus schreibt den Philippern, also meine lieben Brüder, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Meine Freude ist im Herrn begründet. Niemand und nichts, kein Mensch und kein Leid, keine Not, kein Unfall, kann uns diese Freude wegnehmen, weder Verfolgung noch Trübsal. Die, die Jesus kennen sollen, lernen, sich stets zu freuen. Nicht als ein Zwangsakt. Erzwungene Freude ist keine Freude. Sondern aus tiefem Herzen. Grund dazu haben wir genug. Als Esra das Gesetz Gottes dem Volk auslegte, weinte das ganze Volk und war sehr traurig. Weil sie erkannten, dass ihre Situation, in der sie jetzt waren, ihr eigenes Verschulden war. Sie erkannten ihre Übertretungen und sie weinten. Und nun rief Esra, Nehemia und die Leviten das Volk auf, sie sollen aufhören zu weinen und sagen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Freut euch am Herrn. Das ist eure Stärke. Nicht das Trübsalblasen, nicht ständig das Verharren in Trauer über Dinge, die vergangen sind. Freue dich am Herrn, das ist unsere Stärke. Hast du noch Freude am Herrn? Ich denke, das ist für uns eine ganz wichtige Frage heute. Hast du noch Freude am Herrn? Oder lässt du dich von den Sorgen des Tages und des Lebens überwuchern? Oder kannst du dich nur noch an materiellen Dingen freuen? Diese Freude, die Freude am Herrn, kann in größtem Leid bestehen bleiben, weil uns das, was wir in Christus haben, niemals jemand wegnehmen kann. Nur wer diese Freude kennt, auch wenn es ihm gut geht, kann im Leid Trost finden. Wer diese Freude nicht kennt, wenn es ihm gut geht als Christ, wird im Leid kein Trost finden. Er wird nichts haben, woran er sich freuen kann. Nichts. Jesus selbst fordert uns auf, in notvollen Zeiten fröhlich zu bleiben. Selig seid ihr, sagt er, oder glücklich schätzen könnt ihr euch, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch. Übles gegen euch, wenn sie damit lügen natürlich. Man kann auch Übles gegen uns sprechen und man lügt nicht damit, dann ist es unser Problem. Aber wenn sie Übles reden und damit lügen, das gibt es ja auch sehr viel. Seid fröhlich und getrost. Nicht haltet euch auf und rennt nach und stellt alles richtig, sondern seid fröhlich und getrost, es wird im Himmel reichlich belohnt werden. Lasst euch die Freude nicht nehmen. Lasst euch nicht beirren. Behaltet die Freude an dem kostbaren Schatz, den ihr in Christus habt. Ja, die Freude geht sogar so weit, dass wir Freude auch daran erleben und darin, wenn wir mit Christus im Leid verbunden sind. So schreibt Petrus, ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden. Und mit Hitze meint er Verfolgung. Situationen, wie sie jetzt in Kriegsgebieten sind, mussten ja Christen über alle Jahrhunderte erleben, vertrieben zu werden, Familien auseinandergerissen werden, Angehörige umgebracht werden um des Glaubens willen. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt, zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames. Sondern freut euch. Freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Freut euch an Christus. Die Welt mag euch schmähen, die Welt mag euch quälen, die Welt mag euch verfolgen, die Welt mag euch vertreiben. Freut euch in Christus, da habt ihr immer eine Heimat. Immer. Freude soll alle Zeit in uns Raum finden. Im größten Leid können wir uns freuen an dem, was uns geschenkt ist. Freu dich alle Zeit, sagt Paulus uns. Diese Freude darf auch ruhig Ausdruck finden. Natürlich in Zeiten der Trauer wird Freude keinen überschwänglichen Ausdruck finden. Dann wird sie im Stillen, verharrend, durchtragend in uns leben. Aber diese Freude soll nicht nur im Stillen gelebt sein, sondern sie soll Ausdruck finden. Sie muss sich nicht nur tief in uns abspielen. Selbst unsere Gesichter dürfen die Freude spiegeln. Und sonst darf man ansehen, dass wir uns freuen. Man sagt ja, das Gesicht sei der Spiegel des Menschen. Es spiegelt das wider, was in uns ist. Innerlichkeit oder Leere. Gläubigkeit oder Gottlosigkeit. Das Aussehen war sogar dem Philosophen Nietzsche ein Anstoß am Christentum. Er sagt, sie müssen erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben soll. Mose kam mit strahlendem Gesicht von seiner Unterredung mit Gott zurück. Er musste sogar eine Decke über den Kopf nehmen. Auch uns muss man die ständige Verbindung mit dem Vater im Himmel ansehen können. Was verkündigen denn unsere Gesichter? Verbitterung, Ärger oder Freude und Friede? wo diese Freude in Christus gelebt wird, da finden wir die Freude auch in Gesichtern, die von Trauer, von einem harten Leben gekennzeichnet sind. Aber auch die Freude hat sich in diese Gesichter eingeprägt. Können wir uns, und ich frage das nochmals, können wir uns an Jesus freuen? Können wir jauchzen und fröhlich sein? Freuen über unsere Erlösung? Und nicht nur über unsere Erfolge, die wir vielleicht sogar als Gemeinde verzeichnen, denn Jesus sagt, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Freut euch nicht darüber, dass die Gemeinde wächst. Oder vielleicht wollte Jesus sagen, konzentriert eure Freude nicht darauf. Nicht das ist der wahrste Grund der Freude, sondern der wahrste Grund der Freude ist, dass wir unsere Namen, wenn wir Kinder Gottes sind, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind, dass unsere Erlösung uns gewiss ist, das ist unsere Freude. Zeugen unsere Zusammenkünfte, unsere Begegnungen von dieser Freude, die uns Christen eigen ist? Strahlen wir das aus in einem Gottesdienst? Merkt man etwas von diesem Jauchzen, das wir lesen und das wir auch heute Morgen gelesen haben, im Psalm 47, schlagt froh in die Hände alle Völker und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall. Kennen wir diese überschwängliche Freude oder denken wir gerade dann, wenn es fröhlich wird, Achtung, Schwärmer. Schwärmer. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir müssen mal über das Wesen der Schwärmerei sprechen. Nicht alles ist Schwärmerei. Nicht jede Fröhlichkeit, die sich freut über Gott, ist Schwärmerei. Gott freut sich, wenn wir uns über ihn freuen und wenn unsere Freude Ausdruck findet. Und wenn unsere Freude Ausdruck findet, Freude an Gott und an der Erlösung, dann wird das uns stärken und zur Stärkung dienen. Ich fasse zusammen. Paulus fordert die Gemeinde auf, freut euch alle Zeit. Und es ist wunderbar zu sehen, dass Gott selber ein Gott ist, der sich freuen kann, sogar jauchzen vor Freude. Gott hat uns geschaffen nach seinem Ebenbild und so hat er auch die Möglichkeit in uns gelegt, dass wir uns freuen können. Und wir sollen uns alle Zeit freuen. Durch alle Not hindurch können wir uns freuen als Christen. Wir können uns freuen, weil wir erlöst sind. Und die beständigste Freude im Leben eines Menschen ist die Freude an Jesus Christus, an der Erlösung, die wir erfahren haben. Natürlich dürfen wir uns nach wie vor über die Natur und über ein Geschenk oder über Ferien oder über ein neues Auto, über einen gelungenen Ausbildungsabschluss freuen. Da hat Gott nichts dagegen. Auch über ein feines Essen darf man sich freuen. Aber auch das Essen ist mal gegessen. Wenn diese Freuden aber unsere wichtigsten oder gar die einzigsten Freuden sind, wo wir uns wirklich freuen können, dann sind wir wirklich bedauernswerte christliche Gestalten. Sehr, sehr bedauernswert. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wenn wir uns lernen, am Herrn zu freuen, als wirklich von Herzen, uns lernen, miteinander am Herrn zu freuen, das wird uns Stärkung sein. Das wird uns aufrichten. Denn die Freude am Herrn, das ist unsere Stärke, weil das ist unser Schatz. Es gibt keinen größeren Schatz als den, der uns geschenkt ist in Christus. Denn in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und wenn man sich an einem guten Einkommen freuen kann, wie viel mehr sollen wir uns freuen an diesem großen Schatz, den uns Gott gegeben hat in seinem Sohn Jesus Christus. Ich freue mich über unseren Herrn. Der will, dass wir uns freuen. Ich freue mich über unseren Herrn, der sich selber riesig freuen kann. Und ich freue mich auf die Freude im Himmel, die alles übersteigt, was ich auf Erden je an Freuden erleben kann. Aber lasst uns diese Freude auch jetzt leben, damit man an uns die Hoffnung, die wir haben, ablesen kann. Freut euch, was auch immer geschieht. Amen. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für die große Freude, die du uns bereitet hast, indem du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast, die Finsternis dieser Welt. Dadurch hast du ermöglicht, dass wir nicht nur Freuden in dieser Welt erleben, sondern auch Freuden, die über den Tod, Freude, die über den Tod hinaus Bestand hat. Freude, die durch alle Not hindurch, durch alles Leid hindurch hält. Freude, die nur möglich ist denen, die dich lieben, die dich kennen. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der will, dass wir uns freuen, und schenke, dass wir auch die Freude, die wir uns tragen, die Freude an der Erlösung, die Freude, dass wir deine Kinder sind, dass wir in dir geborgen sind, auch untereinander Ausdruck finden kann. Nicht nur jeder in seiner Stube, in seinem Zimmer abgeriegelt, sondern miteinander wir uns freuen können an deiner Herrlichkeit, Gnade und Barmherzigkeit. Amen.